Klimawandel, ein Wort in aller Munde. Wir wollen heute fragen, wie ein seelischer Klimawandel hin zur Freude gelingen kann. Herzlich willkommen in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Ich bin Anjuta Engert und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Zu Gast ist heute Pater Elmar Busse. Er spricht von der Freude als göttlicher Erfindung. Schließlich heißt es im Johannesevangelium, Jesus will unsere vollkommene Freude. Also irgendwie anders, als wenn wir uns über Erfolge oder über zwischenmenschliche Beziehungen freuen. Solche Freuden zerplatzen auch schnell mal wieder wie Seifenblasen. Wir unternehmen einen Streifzug durch die Jahrhunderte und stellen Ihnen einige Apostel der Freude vor. Bleiben Sie dran und erzählen auch Sie uns im Anschluss, was Sie inspiriert, ein Klimakünstler der Freude zu werden. Denn eines haben wir immer: die Wahl, uns der Trauer, der Angst, der Wut oder der Gleichgültigkeit hinzugeben oder uns einem Leben in Freude zu öffnen. Ja, herzlich willkommen, Pater Busse. Schön, dass Sie heute hier zu Gast sind aus Dernbach. Dort sind Sie geistlicher Leiter bei den Dernbacher Schwestern und Sie sind Schönstadtpater. Herzlich willkommen.
Frau Engel, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Sie sind ja in der ehemaligen DDR geboren und aufgewachsen. Das heißt, das hat Sie natürlich auch nachhaltig geprägt, haben dann lange, nachdem Sie die Entscheidung getroffen haben, Priester zu werden, sind bei Schönstatt eingetreten, waren lange Zeit in der Jugendarbeit, in der Familienarbeit tätig. Auch das in den neuen Bundesländern, waren Familienpater und sind jetzt aber als geistlicher Begleiter bei den Dernbacher Schwestern tätig. Pater Busse, wie ist das denn? Dem Christentum wird ja oft eher so vorgeworfen, es sei Spaßverderber, da steht das Leid, das Kreuz, so alles Schwere im Mittelpunkt. Ist das so, dass die, oder warum ist das so, dass die Freude nicht so das ein Willkommensmerkmal ist, vielleicht ein so ganz offensichtliches? Ist das so oder ist das ein falscher Eindruck, den man da hat?
Gut, wenn wir mal an die ganze Karnevalskultur im Rheinland denken, das ist ja doch etwas, was die katholischen Gebiete auch auszeichnet. Meine erste Kaplanstelle in Gotha, da war ein Pfarrer nach dem Krieg, der war dort irgendwie hängen geblieben aus dem Rheinland und hat das dann aufgebaut. Ich habe den Eindruck, da ist doch schon dieses, ja manchmal ein bisschen sehr ausgelassene, aber diese fünfte Jahreszeit in den typisch katholischen Gebieten ist eigentlich doch ein Zeichen, dass für Freude eigentlich immer auch ein großer Raum ist, auch wenn sich, sagen wir jetzt, diese Freude ein Stückchen, sagen wir jetzt, vom christlichen Wurzelgrund emanzipiert hat. Aber da kann man es vielleicht noch am ehesten beobachten, tatsächlich, dass Raum für Freude ist.
Ja, und wo der im Einzelnen heute ist, das wollen Sie, da nehmen Sie uns jetzt mit auf einen Streifzug, nicht nur durch die Jahrhunderte, stellen uns Apostel der Freude vor. Freude im Gegenwind, das ist auch der Titel hier heute in der Spiritualität, in Anlehnung an einen Vers aus dem Johannesevangelium. Dann dürfen wir erstmal gespannt sein, was Sie uns da so mitbringen.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie konnten ja im Programm lesen. Die Sendung heute heißt Freude im Gegenwind. Und der Vers 15,11 aus dem Johannesevangelium lautet: Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. In diesem Satz Jesu, gesprochen am Abend vor seinem Leiden, drückt er seine Sehnsucht aus. Er will, dass sich seine Jünger freuen. Und den tiefsten Grund für diese Freude hat er in den Zeilen zuvor zum Ausdruck gebracht. Ihr könnt in mir bleiben, wir bleiben verbunden. Bildhaft ausgedrückt im Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Und er spricht davon, dass die Freude vollkommen werden kann. Aber was könnte das heißen? Vollkommene Freude. Freude als besondere Gabe Jesu wird auch genannt in Johannes 16,24. Dort lesen wir: Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist, also auch wieder diese vollkommene Freude. Und in Johannes 17,13 richtet sich Jesus an den Vater und bittet für seine Jünger: Aber jetzt komme ich zu dir und rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Und in Johannes 16,22 betont Jesus, dass diese Freude euch niemand nehmen kann. Zwar wird in den vier Evangelien an keiner Stelle erwähnt, dass Jesus lachte, aber die Freude ist ihm ein zentrales Anliegen. Und zum Schluss folgerte der Bischof von Genf, der heilige Franz von Sales, der von 1567 bis 1622 lebte: Ein Heiliger, der traurig ist, ist ein trauriger Heiliger. Auch für Paulus ist das Thema Freude bedeutsam. Er freut sich, wenn Gefährten wieder zu ihm stoßen. Können wir in 1. Korinther 16,17 nachlesen. Er freut sich über das Wachstum der von ihm gegründeten Gemeinden. Im 2. Korintherbrief und im Philipperbrief. Und auch der römischen Gemeinde, die er selbst nicht gegründet hat, aber die er besuchen will. Dort fordert er die Christen auf zur Freude. Die Ehre eines Gemeindegliedes ist ein Grund zur Mitfreude, können wir im Korintherbrief nachlesen. Ja, selbst eigene Grenzen sind kein Grund zur Scham, sondern zur Freude, weil Gottes Barmherzigkeit noch deutlicher sichtbar wird, wie es in 2. Korinther 13,9 heißt. Freude hat sowohl bei Jesus wie bei Paulus etwas zu tun mit seelischer Widerstandsfähigkeit. Oder nennen wir es ruhig auch mit seelischer Immunstärke. Poetisch drückt diese Widerstandsfähigkeit der französische Schriftsteller Albert Camus aus, wenn er schreibt: Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt. Schöne Formulierung, einen unbesiegbaren Sommer. Der Konvertit und Schriftsteller Clive Steeple Lewis gibt seiner Bekehrungsgeschichte den Titel Überrascht von Freude. Und in einem seiner fantastischen Romane lässt er einen Teufel sagen, Freude ist eine göttliche Erfindung. Schauen wir uns diesen Text einmal genauer an. Er steht in dem fantastischen Roman Dienstanweisung an einen Unterteufel. Da schreibt der Teufel Screwtape an seinen Teufelsneffen Wormwood regelmäßig Lehrbriefe, denn er ist der Ausbilder. Nach Clive Steeple Lewis hat jeder Mensch nicht nur seinen persönlichen Schutzengel, sondern auch seinen persönlichen Teufel. Und Screwtape gibt seinem Teufelslehrling folgende Ratschläge. Um den Text richtig zu verstehen, müssen wir wissen, dass im Schreiben von Screwtape Gott als Feind bezeichnet wird, sonst können wir den Text schlecht verstehen. Also Screwtape schreibt seinem Neffen folgende Lehren. Ich habe vor allem die eine Erfahrung gemacht, dass die Perioden der Tiefpunkte in der Wellenbewegung der menschlichen Seele eine ungemein gute Gelegenheit bieten zu allerlei sinnlichen Versuchungen, ganz besonders geschlechtlicher Art. Dies mag dich überraschen, denn natürlich verfügt ihr auf den Höhepunkten auch über mehr körperliche Energie und daher auch über größere Begierlichkeit. Du darfst aber nicht vergessen, dass auch die Widerstandskräfte in diesen Zeiten am stärksten sind. Gesundheit und Hochstimmung, die du benutzen kannst, Lust zu erregen, können leider auch leicht der Arbeit, dem Sport, dem Denken oder harmlosen Freuden dienen. Der Angriff hat viel mehr Aussicht auf Erfolg, wenn das ganze innere Leben des Menschen grau, kalt und leer ist. Merke dir auch, dass sich die Geschlechtslust in Zeiten des seelischen Tiefstandes auf eine ganz feine Weise von der Geschlechtslust bei geistiger und seelischer Gesundheit unterscheidet. Sie ist viel weniger geeignet für jenes Zuckerwasserphänomen, das die Menschen Verliebtheit nennen. Sie ist dem Perversen viel näher und viel weniger verdorben von jenen großmütigen, schöpferischen, ja sogar spirituellen Begleitumständen, die die menschliche Geschlechtlichkeit häufig so enttäuschend machen. Ganz dasselbe gilt von den anderen fleischlichen Lüsten. Es wird dir viel eher gelingen, aus deinem Mann einen richtigen Trunkenbold zu machen, wenn du ihm in Zeiten der Leere und Niedergeschlagenheit den Alkohol als Betäubung schmackhaft machst, als wenn du ihn ermutigst, den Alkohol zur Förderung der gemütlichen Stimmung unter Freunden zu genießen, wo er glücklich und aufgeschlossen ist. Vergiss nie, dass wir uns auf Feindesboden begeben, wenn wir uns mit irgendeinem Vergnügen in seiner gesunden, normalen und befriedigenden Form befassen. Ich weiß, wir haben durch Vergnügungen schon manche Seele gewonnen. Trotzdem, die Freude ist seine Erfindung und nicht die unsrige. Er hat sie geschaffen. Trotz unserer ganzen so weit entwickelten Forschung ist es uns bisher nicht gelungen, eine einzige wahre Freude hervorzubringen. Alles, was wir tun können, ist, die Menschen anzuspornen, die vom Feinde geschaffenen Freuden zu Zeiten oder in einer Weise oder in einem Grade zu genießen, die er nicht erlaubt. Darum versuchen wir stets, von den natürlichen Bedingungen jeder Freude wegzuarbeiten, dahin, wo sie sich am weitesten vom Natürlichen entfernt, wo sie am wenigsten an den Schöpfer erinnert und am wenigsten erfreut. Wachsende Begierde nach immer mehr schwindender Freude heißt die Formel. Soweit also das Originalzitat aus diesem fantastischen Roman Dienstanweisung an einen Unterteufel, die ganze Freude betrachtet aus der Perspektive des Teufels. Wie bei vielen fantastischen Romanen von Clive Steeple Lewis ist die Rahmenhandlung frei erfunden, aber die Beobachtungen, was in der menschlichen Seele so alles vor sich gehen kann, diese sind präzise beobachtete Wirklichkeit. Noch einmal die schöne Definition, Freude ist eine göttliche Erfindung. Diese Definition, die sollten wir uns merken. Ähnlich umschreibt es ja Schiller in seiner Ode an die Freude, darin nennt er sie schöner Götterfunken. Auf eine beachtliche Nebenwirkung macht uns der italienische Journalist Tiziano Terzani aufmerksam. Nach seinem Sinologiestudium war er jahrelang Asienkorrespondent des Magazins Spiegel. Als krebskranker Todeskandidat lässt er sich von seinem Sohn interviewen und erzählt unter anderem, wenn jemand ein Gewehr auf dich richtet, lächle ihn an. Das hat mir in Kambodscha das Leben gerettet. Umberto Eco setzt sich in seinem Roman Der Name der Rose ausführlich mit der Humorlosigkeit des Fanatismus auseinander. Der blinde Bibliothekar Jorge hat die Seiten mit dem Text des Aristoteles über die Komödie mit einer giftigen Tinktur bestrichen, damit jeder, der diese Seiten jemals finden würde und lesen würde und dabei seine Finger mit Spucke anfeuchten würde, sich vergiften würde. Als der Franziskaner William von Baskerville dieses Verbrechen aufdeckt und in der Bibliothek den Bruder Jorge zur Rechenschaft ziehen will, reißt Jorge diese vergifteten Seiten raus und steckt sie sich in den Mund. Lieber will er sterben, als dass jemand durch den Text von Aristoteles zum Humor verführt wird. Der Franziskaner sagt nach dem Tod von Jorge zu seinem Novizen Adson von Melk, in jenem entstellten, vom Hass auf die Philosophie verzerrten Antlitz von Jorge sah ich zum ersten Mal die Züge des Antichrists. Der Antichrist entspringt eher aus der Frömmigkeit selbst, aus der fanatischen Liebe zu Gott oder zur Wahrheit, so wie der Heretiker aus dem Heiligen und der Besessene aus dem Seher entspringen. Fürchte die Wahrheitspropheten, Adson, und fürchte vor allem jene, die bereit sind, für die Wahrheit zu sterben. Gewöhnlich lassen sie viele andere mit sich sterben, oft bereits vor sich, manchmal für sich. Horch hat ein teuflisches Werk vollbracht, weil er seine Wahrheit so blindwütig liebte, dass er alles wagte, um die Lüge zu vernichten.
Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt. Das stammt von Albert Camus. Also poetisch gewendet kann man so etwas sagen über die Freude. Freude im Gegenwind, unser Thema hier heute in der Spiritualität. Dazu hören Sie Pater Elmar Busse, der über die Freude gesprochen hat als seelischer Widerstandskraft. Und lassen wir uns weiter von ihm in das Thema und in das Leben der Freude einführen, auch durch Klima, Künstler der Freude. Hören Sie weiter, Pater Elmar Busse.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kommen wir aus der Fantasiewelt eines Romans zurück zur Wirklichkeit. Der begnadete Erzieher Don Bosco war sportlich und einfallsreich. Er verbreitete um sich eine Atmosphäre der Freude. Wo er war, wurde gelacht. Als alter Priester kritisiert er den Stil der jungen Mitbrüder der von ihm gegründeten Gemeinschaft der Salesianer. Sie waren nicht mehr die Seele des Spieles mit den Jungen. Sie standen abseits in Beobachterposition, als Aufsichtspersonen. Das Bonmot, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen, war nicht die Binsenweisheit einer Küchenpsychologie, sondern dahinter verbarg sich ganz viel Alltagstapferkeit und Selbstüberwindung, wenn Don Bosco trotz Übermüdung und wirtschaftlicher Sorgen sich immer wieder Späße einfallen ließ, um die Jungen zum Lachen zu bringen. Ihm war klar, wo keine Freudenatmosphäre, da Sumpfatmosphäre. In seinem Brief vom 10. Mai 1884 aus Rom schreibt er an seine Mitbrüder einen seiner Träume. Darin gibt es einmal eine Szene aus der Anfangszeit und dann eine aktuelle Szene. Die Anfangszeit sieht er in seinem Traum so. Überall wurde gelacht und gesungen, überall sah man Kleriker und Priester, also damals nannte man die Theologiestudenten Kleriker, umgeben von fröhlichen, lachenden Jungen. Man spürte, dass zwischen diesen und ihren Erziehern große Herzlichkeit und viel Vertrauen herrschte. Ich war ganz begeistert von dem Schauspiel und Walfrey, also einer der Salesianer, sagte zu mir, sehen Sie, die familiäre Herzlichkeit schafft Liebe und die Liebe schafft Vertrauen. Das öffnet die Herzen und die Jungen können ohne Angst über alles mit ihren Lehrern, Erziehern und Vorgesetzten reden. Sie sind ehrlich, in der Beichte und außerhalb. Und sie richten sich gern nach dem, von dem sie sicher sind, dass er sie liebt. In diesem Augenblick trat der andere alte Ehemalige zu mir, es war Josef Buzzetti. Er hatte schon einen ganz weißen Bart. Don Bosco, sagte er, wollen Sie auch die Jungen sehen, die jetzt im Oratorium sind? Ja, gern, sagte ich. Es ist nämlich schon einen Monat her, dass ich sie nicht mehr gesehen habe. Da zeigte er sie mir. Also wie gesagt, das ist alles noch der Traum von Don Bosco. Ich sah das Oratorium und euch alle, wie ihr gerade Freizeit hattet. Aber ich hörte da nichts mehr vom frohen Geschrei oder Liedern und von dem Leben und Treiben, wie in der ersten Szene war auch nicht zu sehen. Viele Jungen hingen herum und schauten so gelangweilt, so müde, enttäuscht und misstrauisch, dass es mir ans Herz griff. Gewiss, viele tobten herum, hatten ihren Spaß miteinander und waren sorglos und glücklich. Aber eine ganze Reihe lehnten sich trübsinnig und allein an die Säulen und andere drückten sich auf Treppen und Gängen herum, auf den Balkonen und zur Gartenseite, um nicht mit den Kameraden spielen zu müssen. Wieder andere gingen langsam in Gruppen spazieren, sie unterhielten sich leise für sich und schauten dabei immer wieder argwöhnisch sich um. Manchmal fingen sie auch an zu lachen, aber mit solch einem Gesicht, dass man sicher sein konnte, dass der heilige Aloysius sich in ihrer Gesellschaft geschämt hätte. Aber auch unter denen, die spielten, waren einige so wenig bei der Sache, dass man deutlich merken konnte, dass die Freizeit ihnen keinen richtigen Spaß machte. Im Traum diskutiert Don Bosco weiter mit Josef Buzzetti. Er fragt ihn, wie kann man das denn erreichen, dass es auch wieder so zufrieden und froh im Oratorium zugeht wie früher? Dieser antwortet, indem die Erzieher und die Jungen herzlich und vertrauensvoll miteinander umgehen, vor allem in der Freizeit. Ohne Herzlichkeit und Vertrauen gibt es keine Liebe und ohne Liebe gibt es kein Vertrauen. Wer geliebt sein will, muss zeigen, dass er liebt. Jesus Christus hat sich klein gemacht, mit den Kleinen und unsere Schwächen auf sich genommen. Er ist wirklich unser Meister im Vertrauen. Der Lehrer, der nur am Lehrpult steht, ist Lehrer und nicht mehr. Wenn er aber auch in der Freizeit bei den Jungen ist, wird er deren Bruder. Wenn einer nur von der Kanzel predigt, wird man sagen, er tue nur seine Schuldigkeit. Findet er aber auch während der Erholungszeit das richtige Wort, dann ist es das Wort eines Menschen, der liebt. Welche Veränderungen haben wir nicht schon durch ein paar Worte bewirkt, die wir wie zufällig während einer Unterhaltung in das Herz eines jungen Menschen haben fallen lassen. Wer sich geliebt weiß, der liebt wieder. Und wer geliebt wird, der erreicht alles, besonders bei der Jugend. Dieses Vertrauen fließt wie der elektrische Strom zwischen den Jungen und ihren Erziehern. Die jungen Menschen öffnen sich, erzählen von dem, was sie bekümmert, und sie sprechen dann auch über ihre Fehler. Diese Liebe macht es auch für die Erzieher leichter, Mühen, Sorgen, Undankbarkeit, Unruhe, Fehler und Nachlässigkeiten der Jungen auf sich zu nehmen. Jesus Christus hat das schon geknickte Rohr nicht gebrochen und den glimmenden Docht nicht ausgelöscht. Er ist euer Vorbild. Soweit also das Zitat aus diesem Brief von Don Bosco an seine Mitbrüder. Ein Klima der Freude aufzubauen und zu pflegen ist also gar nicht so leicht. Das wird aus diesen Zeilen spürbar. Schauen wir auf einen anderen Klimakünstler der Freude, auf Franz von Assisi. In den Anekdoten über ihn lesen wir: Eines Tages war Franziskus mit Bruder Massio recht hungrig in ein Dorf gekommen. Um den Hunger zu stillen, bettelten sie unterwegs etwas Brot, trafen bei einer Quelle außerhalb des Dorfes zusammen und legten das dort Erbettelte auf einen breiten Stein. Franz rief plötzlich aus: O mein Bruder Massio, eines solchen Schatzes sind wir nicht würdig. So tat er ein um das andere Mal. Der Bruder schüttelte erstaunt und missbilligend den Kopf und sagte: Vater, wie kannst du nur von einem Schatz reden? Es fehlen uns ja die notwendigsten Dinge. Wir haben weder Tischtuch noch Messer, noch ein Schneidebrett, noch Schüssel. Da jubelte der Heilige: Das ist es eben, was ich für einen Schatz halte. Dass hier keine Dinge sind, die von Menschenhand gemacht wurden, sondern was da ist, ist von Gottes Vorsehung bereitet. Von Ewigkeit her hat er gewusst, dass wir heute hungrig und müde hierher kämen. Darum hat er diesen Baum wachsen lassen, dass er uns seinen kühlen Schatten spende. Und diesen schönen breiten Stein hat er uns als Tisch hierher gelegt. Und damit wir unseren Durst stillen können, hat er uns diese schöne kühle Quelle entspringen lassen. O Bruder Masio, wie gütig ist unser Gott! Und dabei liefen ihm die Tränen der Rührung aus den Augen auf das trockene Brot, das er dankbar genoss. Ein weiterer großer Apostel der Freude war der heilige Philipp Neri. Der Biograf Paul Türks gibt seiner Lebensbeschreibung des Philipp Neri den Untertitel »Das Feuer der Freude«. Eine markante Begebenheit ereignete sich 1558. Ein junger Mann namens Gabriele Tana war an Schwindsucht krank und lag im Sterben. Von anfänglicher Zuversicht war er in bodenlose Verzweiflung gefallen. Er klagte, alle religiösen Gefühle, alle Gebete seien ihm zuwider. Den Namen Jesu könne er nicht mehr aussprechen. Krampfhaft klammerte er sich an den Rest seines Lebens. Die Anwesenden sahen hinter dem Unvermögen seines Wollens teuflische Mächte am Werk. Philipp wurde gerufen und er sprach mit ihm. Und plötzlich löste sich die Verzweiflung in ein friedliches Lächeln. Der schwarze Hund, den auch er gesehen hatte und der ihn mit Angst terrorisiert hatte, zog ab und der Kranke rief: Jetzt zieht er ab. Ich habe gesiegt, ich habe gesiegt. Als er dann den Teufelshund beschimpfte, sagte Philipp: Lass es, Sohn. Lass diesen Elenden in Ruhe, diese Trauergestalt, diesen Lügner. Über ihn zu reden, macht ihm viel zu viel Ehre. Danach starb Tana in Frieden. Hinter der kabarettistischen Art von Philipp Neri, mit der er sich selbst und andere gern auf die Schippe nahm und nehmen konnte, verbarg sich eine tiefe Spiritualität, die den oberflächlichen Besuchern, eifernden Pfarrern in Rom oder auch sensationshungrigen Rom-Touristen entging. Nachdem wir im Blick auf die Heiligen der Freude einen Streifzug durch die Jahrhunderte gemacht haben, möchte ich noch einen Christen zitieren, der als Pianist auf einem Kreuzfahrtschiff ein Leben im Fünf-Sterne-Modus führte, dann sein Bekehrungserlebnis hatte und seit einigen Jahren als freikirchlicher Prediger und Referent im deutschen Sprachraum unterwegs ist. Seine Biografie trägt den bezeichnenden Titel »Bin so gern auf Erden«. Der Mann heißt Waldemar Grab und lebt hier im Westerwald. Am Ende seines Buches schreibt er: »Ich möchte die mir verbleibende Zeit nutzen, um die Freude, in Ewigkeit an Gottes Frieden teilzuhaben, mit vielen Menschen zu teilen. Auch durch dieses Buch, denn in der Summe gibt es bis zum Erreichen des Ziels für mich nur ein Fazit: Bin so gern auf Erden, diesen schönen Stern, was auch immer werde, Herr, ich lebe gern. Vor der Corona-Zeit habe ich Waldemar Grab bei einem Abend erlebt. Ein quirliger und quicklebendiger, humorvoller Typ, der viele Anekdoten parat hatte und immer passende Übergänge und Einleitungen zu Volksliedern und Kirchenliedern fand, die er am Klavier begleitete und uns zum Karaoke-Singen einlud, indem er die Texte an die Wand projizierte. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ausgehend vom biblischen Befund durch die Kirchengeschichte bis zur Gegenwart, habe ich Ihnen aufgezeigt, welchen zentralen Wert die Freude in unserem christlichen Glauben spielt. In diesen schweren Zeiten tut es gut, selber achtsam die vielen Freudenquellen zu entdecken, die der Alltag so mit sich bringt. Angefangen vom gezielten Musikhören bis zur neu in Angriff genommenen Handarbeit. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen beim Entdecken Ihrer ganz persönlichen Freudenquelle.
Vielen Dank, Pater Elmar Busse. Heute hier in der Spiritualität zum Thema Freude im Gegenwind aus dem Johannesevangelium, wo es heißt, dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird, was Jesus am Abend vor seinem Leiden sagt. Und ich darf Sie einladen, auch mit der Frage, was sind Ihre Freudenquellen im Alltag? Gibt es vielleicht da ganz besondere? Welche haben Sie für sich entdeckt? Nach der Musik geht es hier weiter in der Spiritualität mit unserem Thema Freude im Gegenwind. Freude im Gegenwind hier, unser Thema heute in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Ich lade Sie auch jetzt herzlich ein, wenn Sie mögen, rufen Sie uns gerne an, erzählen Sie uns, wie Sie Freudenquellen im Alltag entdecken oder vielleicht auch, wenn es Ihnen gar nicht gelingt, was man tun könnte, damit etwa besser ein Klima der Freude entsteht. Das hat bereits eine Hörerin getan, Frau Elisabeth, ich darf Sie herzlich begrüßen.
Ja, grüß Gott, Frau Engert. Ich freue mich täglich an den Sendungen von Radio Horeb. Das ist mein Aufsteller, mein täglicher Aufsteller. Oder nachts, wenn ich nicht schlafen kann, höre ich Radio Horeb. Und es animiert mich auch, Sachen zu machen, die ich beiseite gelegt habe. Ich hatte keine Lust. Ich lebe hier in Frankreich so isoliert. Wir haben Ausgangssperre abends bis morgens. Man sieht niemand. Ich bin so isoliert. Und da habe ich die Gelegenheit benutzt, um wieder mal mein Bastelmaterial zu kontrollieren. Und da wir in der Kirche eine Krippe haben, die Figuren sind ziemlich beschädigt und sehen schitter aus, habe ich mich daran gemacht, diese zu renovieren. Und das macht unglaublich Freude. Und ich finde, es ist auch eine spirituelle Arbeit. Ich mache das mit viel Liebe und viel Geduld. Und das ist meine Freude.
Schön, vielen Dank, dass Sie uns das mitteilen und hier aus dem Südburgund, aus Frankreich anrufen.
Ja,
alles
ja.
Gute Ihnen.
Ja, Ihnen auch. Vielen, vielen Dank für die guten Sendungen. Die sind wirklich balsam für die wunde Seele.
Sehr schön. Danke, Frau Elisabeth.
Danke auch. Schönen Tag.
Alles Gute Ihnen.
Gottes Segen.
Grüße Danke. Nach Frankreich.
Danke.
Ja. Auf Wiederhören. Ja, Sie können uns gerne hier erreichen. Sie können uns auch mitteilen, was Ihnen Freude macht, so wie Frau Elisabeth das getan hat gerade und gesagt hat, ja, Krippenfiguren, die sowieso vielleicht schon lange mal renoviert werden mussten, das in Ihrer Kirche, das nimmt Sie in Angriff. Pater Busse, wie ist das denn? Freude, haben Sie gesagt, ist eine göttliche Erfindung und Freude kann man auch nicht so einfach erwerben. Die Freude ist eigentlich ein Geschenk, was sich einstellt. Auch eine Gnade, zumindest diese vollkommene Freude, von der im Johannesevangelium die Rede ist, wenn Jesus da sagt, dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Ja, wer wollte das nicht? Und doch ist es immer schwer, dass sich das einstellt. Aber was gibt es so etwas ganz Zentrales, was ich tun kann, damit ich mich in so ein Klima der Freude hineinbegebe? Also was kann ich selber dazu beisteuern?
Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man sie nicht direkt anstreben will. Also Freude ist sozusagen Begleitmusik. Also wenn ich etwas Gutes anstrebe und das Gute um des Guten Willen tun, dann stellt sich oft so ein Gefühl der Freude ein. Oder in der DDR gab es ja ganz, ganz viele politische Witze. Und wenn man dann gelacht hat und sozusagen den Ernst der Lage, den Fanatismus der Diktatur ins Lächerliche gezogen hat, das war dann schon auch etwas Befreiendes. Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man bei allem Ernst der Lage doch immer wieder auch Gründe findet, wo man sagt, wir können lachen. Also dieses, was da im Namen der Rose immer wieder da thematisiert wird, die Humorlosigkeit dieses fanatischen Horche und dann doch die Freude des von Baskerville, des Franziskaners. Also wenn wir nicht die Freude direkt anstreben und selber auch eine gewisse Lockerheit und Leichtigkeit entwickeln, weil wir uns von Gott geborgen wissen, dann kommt die Freude sozusagen als Begleitmusik dann dazu. Ich glaube, es gibt im Erfurter Dom ein interessantes Chorgestühl aus dem 14. Jahrhundert. Lauter lachende, pfeifende, schwatzende Mädchen mit reingeschnitzt sind. Und oben drüber gibt es einen Baldachin, das sind lauter ernste Männerköpfe. Aber interessanterweise, dieser Baldachin ist nicht aus dem 14. Jahrhundert wie das Chorgestühl selber, sondern aus dem 19. Jahrhundert. Und dann merken wir tatsächlich den Unterschied in der Frömmigkeit. Also dieses 19. Jahrhundert mit diesen ernsten Männerköpfen zeigt einfach diese Freudlosigkeit, auch verstanden aus einem falschen Verständnis von, was heißt Frömmigkeit. Dass also Frömmigkeit durchaus mit Humor verbunden sein kann. Das sehen wir eben beim Don Bosco, das sehen wir beim Philipp Neri, das sehen wir beim Franziskus. Oder beim Waldemar Grab. Und ich habe den Eindruck, das ist tatsächlich eine sehr gesunde, eine sehr echte Frömmigkeit, wie sie dort praktiziert und gelebt wurde.
Ja, als nächste Hörerin hat uns Schwester Bertha aus Simbach erreicht, die ich jetzt hier begrüßen darf.
Grüß Hallo. Gott. Grüß Gott, hier ist Schwester Bertha aus Simbach. Ich bin früher, ich bin jetzt fast 84 Jahre, aber ich bin Kindergärtnerin gewesen. Und da habe ich einen so netten Erlebnis gehabt. Und da war ein armer Bub, der Thomas. Und der hat keine Decke gehabt. Und jetzt hat ihm meine Mitschwester eine Decke gemacht. Und dann bin ich rübergekommen, wie er beim Schlafen gelegt ist, weil er bei meiner Gruppe war. Und dann hat er sich so viel gefreut über die Decke. Und am Nachmittag, wie wir wieder in der Gruppe waren, ist er auf einmal verschwunden, hat seine Decke geholt und kommt daher. Dann sage ich, ja Thomas, was willst du denn mit deiner Decke jetzt? Damit du dich auch freuen kannst, hat er gesagt. Und das war so rührend, er hat jemanden gebraucht, der sich mitfreut mit ihm. Und ein anderes Mal, da war ein kleiner Bub und der hat gezeichnet. Und da hat er, das war in der Fastenzeit, und er hat gezeichnet, hat dann einen Berg gezeichnet und dann Jesus, wie er das Kreuz auf dem Berg trägt. Und hinterher ist auch ein Männlein gegangen. Da habe ich gefragt, ja, wer ist denn das? Und der hat eine Blume in der Hand gehabt. Dann habe ich gesagt, ja, wer ist denn das? Dann hat er gesagt, das ist der Petrus. Ja, und warum gibst du denn ihm eine Blume in die Hand, habe ich gesagt. Dann hat er gesagt, weil sich der Petrus so freut, dass er hinter Jesus nachgehen kann. Da war er direkt erstaunt. Und ich habe da viele, viele Freuden erlebt. Und für die danke ich heute noch. So.
Dankeschön. Bitte. Ja, Kindermund tut Wahrheit kund, könnte man dazu sagen. Ja, es sind wahrscheinlich oft vor allem diese kleinen Dinge, die, wenn wir sie beachten, doch große Freude machen können. Alles Gute Ihnen, Schwester Bertha, nach Simbach. Und jetzt geht's nach Österreich, nach Alpbach in Tirol. Und da bin ich mit Frau Lederer verbunden. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott, liebe Schwester. Das war so schön, was Sie jetzt gesagt haben. Also ich bin schon 84 Jahre, war 45 Jahre Pfarrhaushälterin und habe an drei Pfarren und habe viel Schönes erleben dürfen, wie Sie schon gesagt haben, die Kinder da, ein Sandler oder vom Gefängnis oder einfach, ja, was halt so gekommen ist. Und da bin ich oft so dankbar gewesen, dass ich selber Arbeit, ein Heim gehabt habe und selber Heim schenken habe dürfen. Und die Dankbarkeit und im Rückblick, das Leben sieht man im Rückblick. Und ich bin dankbar für Schwere und für das viele Schöne und für die vielen Lebenserfahrungen. Und ich kann so viele Sprüche, das Gute will ermuntert sein, das Böse schafft es schon allein. Und die Dankbarkeit, das ist, ja, das ist der Schwimmgürtel des Lebens und die Freude. Und ich bin dankbar für jeden Tag, wenn ich aufstehen kann. Die schöne Natur in den Bergen, die Blumen, alles. Ich habe ein Haus mit Blumen und so weiter und so fort. Und letztes Jahr habe ich ein gutes Jahr gehabt, bin ich Augen operiert worden, habe einen Knöchelbruch gehabt, habe ganz viele Menschen, was ich sonst nie begegnet wäre, im Krankenhaus, Krankentransport und so weiter, erleben dürfen. Und da habe ich Zeugnis geben dürfen. Und einmal, wie ich das zweite Mal ins Krankenhaus Augenoperation gekommen bin, dann hat die Ärztin gesagt, heute ist ein guter Tag, weil Sie da sind. Weil ich so dankbar war für alles.
Also, Dankeschön. Frau Lederer, da sprudelt es aus Ihnen heraus, die Freude, die Dankbarkeit. Dankbarkeit, der Schwimmgürtel des Lebens, das ist natürlich schön und da sind wir sicher auch noch beim einem Thema, was auch ganz eng mit der Freude verknüpft ist, die Dankbarkeit. Ja, danke erstmal Ihnen, alles Gute nach Tirol und weiter geht's mit Frau Stewart aus Wiesloch, wenn ich das richtig sehe.
Ja, also ich will es ganz kurz machen und zwar, ich muss Ihnen sagen, wir müssen singen, den Herrn loben und preisen. Ob es uns gut geht oder nicht gut geht, ob die Sonne scheint oder ob es wieder grau draußen ist, singen. Und das ist eine wunderbare Medizin und wir loben und preisen den Herrn. Und das war's.
Dankeschön. Kurz und knackig, eher singen. Da gibt es ja auch eine Stiftung Singen mit Kindern, die genau auch das belegt. Was Sie da so aus dem Bauch heraus sagen, Singen macht froh, Singen hat ganz viele heilende Wirkungen, die dem Singen nachgesagt werden. Ja, vielleicht muss man manchmal auch wieder daran erinnert werden, was eigentlich alles Freude macht im Alltag, was man vielleicht wieder neu entdecken kann, vielleicht auch gerade eben in einer Zeit, wo man auf sich selbst ein bisschen gestellt ist, wo Kontakte einfach und viele Dinge, die sonst möglich sind, eben nicht möglich sind. Unser Thema heute hier in der Spiritualität, Freude im Gegenwind mit Pater Elmar Busse. Sind Sie auch noch dran?
Ja.
Genau. Wie ist das denn bei Ihnen? Ja, gerade so Stichwort Dankbarkeit vielleicht nochmal. Sie haben gesagt, man kann die Freude ist eine Begleitmusik, man kann sie nicht direkt anstreben, aber Dankbarkeit ist doch etwas, was man, glaube ich, auch wirklich einüben kann, wenn man das jeden Abend den Tag Revue passieren lässt und das in der Familie beim Abendgebet das tut, dann ist das ja ein Stück weit, wo man auch so ein bisschen die Sinne dafür schärft oder überhaupt einen Horizont schafft für vieles, viele Dinge, für die man dankbar sein kann.
Da gibt es eine kleine Anekdote, wo dann ein Bauer morgens eine Handvoll Bohnen in der linken Hosentasche hat und immer, wenn er was Schönes erlebt hat, tat er eine Bohne von der linken in die rechte Hosentasche. Und am Abend holte er aus der rechten Hosentasche die Bohnen raus und erinnerte sich nochmal an das Schöne, was er tagsüber erlebt hatte. Ich glaube, diese Konzentration auf das Schöne, und das ist ja wirklich faszinierend, wenn wir mal die Kunst anschauen, wie viele schöne Sachen hat eigentlich genau die Kunst hervorgebracht, weil sie gespeist worden ist vom christlichen Glauben. Wenn wir an die Musik denken, an die Malerei, an die Bildhauerei. Also viele Künstler haben sich ja anspornen lassen durch Glaubenswirklichkeiten. Und wenn wir sagen, ein typisches Kennzeichen von Gott ist seine Herrlichkeit, ist ja ein anderes Wort für Schönheit auch oder für überragende Schönheit. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, dann finden wir wahrscheinlich auch leichter hinein in die Freude. Das Problem ist, dass vielfach ja Nachrichten sich nur dann die negativen Dinge rauspicken Und wenn wir nicht aufpassen, dann übernehmen wir sozusagen diesen Filter und meinen, nur das Negative ist eigentlich mitteilenswert. Aber wenn wir da ganz bewusst gegensteuern und einfach das Schöne, was wir wahrnehmen, auch die Kleinigkeiten, dann und die entsprechend würdigen und dann dankbar werden über das, was wir erleben, dann stellt sich die Freude sozusagen von alleine ein.
Ja, schön. Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet aus Rosenheim. Ich darf Sie hier begrüßen.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe jetzt eine andere Meinung als wie die Vorgänger. Also ich kenne das auch, Dankbarkeit und Singen und so. Aber bei mir kommt immer wieder, es deprimiert mich sehr, wenn ich die Menschen so mit den Masken auf mich zukommen sehe oder eben die ganze Situation jetzt. Und ich bemühe mich immer, dass ich möglichst keinen Nachrichten höre, aber man kommt der Sache gar nicht aus. Also es ist immer wieder irgendjemand, der eben davon spricht und eben darüber das so ausbreitet. Also ich tue mich sehr schwer, da aus dieser ganzen Misere rauszukommen.
Ja, danke, dass Sie anrufen. Das ist ja auch ganz wichtig, denke ich mal, dass wir jetzt nicht alles schön reden, sondern dass wir auch ehrlich und offen sind. Umso wichtiger finde ich das auch, dass Sie jetzt nochmal dieses Verhältnis einbringen, diese Spannung, in der wir stehen, ein Spannungsverhältnis zum ganzen auch Leid der Welt, zur Situation, in der wir sind. Also es kostet dann, Pater Busse, wie ist das immer irgendwie, fällt es dem einen leichter, dem anderen fällt es schwerer? Muss man sich überwinden zur Freude? Wie ist das?
Gut, sagen wir, die wenigsten bringen, sagen wir, so ein frohes Naturell einfach mit. Die meisten, für die ist es tatsächlich auch eine Frage der geistig-seelischen Disziplin. Worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit? Also wenn Philipp Neri den Teufel als den Traurigen darstellt, dann hat er, glaube ich, da etwas Richtiges erkannt. Natürlich ist die ganze Corona-Situation schon beklemmend oder bedrückend. Ich möchte nur mal einen Vergleich heranziehen. Der Pater kennt den nicht, war ja 3 Jahre als Häftling in Dachau. Die mussten immer wieder schikaneweise dann antreten zum Appell. Und er wusste, dass neben ihm dann auch ein Mithäftling stand, ein Priester, der an Depressionen litt. Und dann hat er ihm einmal so zugeflüstert, du schau mal, auch in Dachau scheint die Sonne. Also dieses, ich kann an der großen, schrecklichen Situation nichts ändern, aber ich behalte mir den Blick für die kleinen Freuden, die trotzdem noch da sind. Und das ist tatsächlich eine Kunst, die will geübt, die will trainiert werden, dass man meinetwegen über Schönheit von Pflanzen, von Blumen, oder wenn ich daran denke, wenn jemand mit Depressionen bei mir zum Gespräch war, das zieht mich auch sehr runter, das raubt mir auch viel Energie. Und dann brauche ich danach mal wieder 20 Minuten so schöne Barockmusik, so pralle Lebensfreude. Und dann springt gleichsam sozusagen diese Lebensbejahung, wie sie in der Barockmusik dann ausgedrückt wird, das füllt mich dann wieder aus. Da darf ich mir keinen schwermütigen Chopin anhören. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir selber schauen, was macht uns Freude. Die erste Hörerin, die davon erzählt hat, dass sie Handarbeiten macht und dann sieht, wie sie praktisch da dem Hirten ein neues Gewand genäht hat. Und das sieht dann einfach wieder schön aus. Und ich habe etwas zum Schönen hin verändert. Ich habe was zum Schönen hin verbessert. Oder die andere Hörerin, die dann von der Ärztin gesagt bekommt, heute ist ein guter Tag, weil sie da sind. Ich merke einfach solche positiven Feedback-Schleifen, also solche positiven Rückmeldungen können tatsächlich auch ein Klima der Freude zum ansteckenden Klima werden lassen. Und das geht eben selbst auch in einer Hölle von Dachau. Das geht auch jetzt in der Pandemie. Ist aber dann die Frage jetzt, wem gebe ich tatsächlich jetzt Raum in meiner Seele? Was soll jetzt Resonanz erzeugen? Was klingt jetzt wie lange nach? Nicht, dass ich jetzt ein oberflächlicher Mensch werde oder dass ich jetzt vor den Schwierigkeiten den Kopf in den Sand stecke. Das nicht. Also wir sollen das schon alles wahrnehmen und sehen und nicht einfach, das gibt es nicht. Aber dass wir doch sagen, Ja, das ist so, aber es gibt eben auch tatsächlich das Schöne, das Harmonische und das dann sozusagen würdigen und werten, so wie es Franziskus in der Armut mit ein Stückchen Trockenbrot an der Quelle gemacht hat.
Also Freude ist ja auch etwas, was, wenn man es teilt, sich vermehrt. Oder wie Sie sagen, man kann etwas anstoßen mit einem Lächeln und das ist dann wie ein, hat dann wie einen Effekt bei Domino, dass es dann einfach weitergeht oder wie in einem Schneeballsystem. Ja, weiter geht's mit Eva Maria aus München, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Ich grüße Sie.
Ja, grüße Gott. Ich hätte drei Punkte, die ich heute zur Freude mal bekannt geben möchte. Viele wissen das vielleicht auch schon. Ich nehme an. Also das erste ist, ich bedanke mich bei Gott für die Freude, die er uns geschenkt hat durch die Erschaffung von Künstlern. Künstler, also jeglicher Art, wie unser Pfarrer hier gerade gesagt hat, die so viel beitragen zur Ruhe und zum Glück. Es sagt nicht zur inneren Freude, aber zum Glück für jeden Menschen, wenn er schöne Musik hört oder schöne Bilder anschaut oder wunderbare Gedichte oder Literatur liest und. Also dafür danke ich immer. Und wenn ein Künstler von der Erde geht und die Erde verlässt, dann bete ich auch immer für diesen kreativen Menschen und bedanke mich Gott, bei Gott für ihn, dass er ihn uns zur Freude auch geschenkt hat. Das ist das Erste. Und das Zweite wäre, die Freude kommt ganz automatisch, also bei vielen bestimmt auch wie bei mir, wenn ich einen Himmel begucke, wo die Wolken ziehen. Die Wolken sind so unendlich kreativ geschaffen und verändern sich jeden Bruchteil von einer Sekunde, ist das Wolkenbild anders. Und das ist ja ein Spiegelbild von der Herrlichkeit, die Gott geschaffen hat. Das ist ja, wenn man bedenkt, über wie viele Millionen von Jahren und Abermillionen von Jahren sich das Wolkenbild verändert und das jeden Bruchteil von der Sekunde. Und Gott weiß und kennt alle diese Erscheinungsformen. Und ich darf da mal hingucken und darf das nachvollziehen. Das ist eine unendliche dankbare Freude und ist auch, bringt einen sofort weg von, wenn man es aufmerksam macht, ja, wenn man sich dahin konzentrieren darf, dann ist man weg von allem, was belastend ist. Und die dritte Freude, da muss ich jetzt selber lachen, aber so ist es, das sind die Bambambini-Kindersendungen, vor allen Dingen, wenn die schönen Geschichten erzählt werden. Und warum freue ich mich dran so? Weil ich ein Kriegskind bin und meine Mutter musste flüchten aus dem Osten, weil die Russen kamen und unter schwierigsten Umständen. Und kaum war sie hier in Deutschland angekommen, musste sie als Haushälterin helfen gehen oder als Bügelhilfe helfen gehen, obwohl sie aus einem großen Geschäftshaushalt kam. Das hat sie auf sich genommen, aber zum Geschichten erzählen war dann abends keine Energie und keine Kraft mehr da, weil sie dann abends auch noch Jobs angenommen hat in einem Kino als Platzanweiserin und. Also dieses Geschichtenerzählen, was mir als Kind gefehlt hat, das hole ich jetzt mit größter Freude nach. Das war's, meine Freuden.
Dankeschön. Ja, alles Gute Ihnen nach München und ja, Pater Busse, was bleibt uns da noch zu sagen übrig, allen Hörern zu wünschen? Sie mögen ihre Freudenquellen neu und immer wieder neu entdecken.
Was und ich glaube, ganz wichtig ist einfach auch das menschliche Miteinander. Also wenn jemand tatsächlich so auch an Einsamkeit und Isolierung leidet, dass er von sich aus versucht, Kontakte herzustellen und einfach sich mit Menschen auszutauschen, das ist dann auch immer eine sehr schöne Sache. Und das kann man, wenn es jetzt tatsächlich real durch Corona nicht möglich ist, aber dass man mal Leute wieder anruft und Kontakt aufnimmt und sich austauscht, wo ich einfach merke, dadurch entsteht Nähe und Nähe tut den Menschen einfach gut.
Also das Beste aus der Situation machen, also das, was jetzt möglich ist, was vorher vielleicht nicht so möglich war, weil man in ein engeres Zeitkorsett vielleicht auch hineingezwängt war und wo sich jetzt vielleicht mehr Zeit ergibt, dass man das nutzt oder eben auf das schaut, was jetzt möglich ist. Ja, dann darf ich Ihnen ein herzliches Dankeschön sagen, Pater Busse, und Sie noch um Ihren Segen bitten im Hinblick darauf, dass es uns immer mehr gelingt oder dass wir einfach auch immer mehr uns auch dieser Freude hinwenden können und dass in unser Leben diese vollkommene Freude immer mehr auch Wirklichkeit werden möge.
Ja, auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter und der heiligen Katharina Kaspar von Dernbach segne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der allmächtige Gott in seiner Güte, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Alles Gute Ihnen, ein herzliches Dankeschön. Danke auch für Ihr Interesse, für Ihre rege Beteiligung hier in der Sendung. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.